HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Die Corona-Impfstellen und die mobilen Impfteams der Städte und Kreise in Hessen sollen ab dem kommenden Jahr fast alle wegfallen. Geimpft werden soll bis auf wenige Ausnahmen nur noch in Arztpraxen. Darauf hat sich die Impfallianz aus Ärzte und Apothekerschaft, kommunalen Spitzenverbänden und dem Sozialministerium verständigt. Hintergrund der Entscheidung ist die Entwicklung. Die meisten, die wollen, sind durchgeimpft. Der Rest schafft es auch ohne Impfzentren. Darauf deuten jedenfalls die Zahlen hin, die der Entscheidung zugrunde gelegt wurden. Andreas Meyer-Feist ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden und mein Kollege Dirk Wagner hat ihn gefragt, ob es sinnvoll ist, die Impfstellen gerade jetzt zu schließen.
Ja, das alles ist natürlich ein bisschen höhere Mathematik. Und wenn man dieser Mathematik vertraut, dann würde ich auch sagen, ja, da gibt's Luft nach oben, sowohl in den Impfstellen, wo nicht mehr viel los ist, als auch bei den Ärzten. Vor einem Jahr gab es bis zu 600.000 Impfungen pro Woche. Und schon damals sind 70% dieser Impfstoffe in den Praxen verimpft worden, also nicht in den Impfzentren. Und vor einer Woche, zum Vergleich, gab es nur 20.000 Impfungen. Und die wurden auch fast alle in den Arztpraxen gemacht. Also es gibt genügend Raum, genügend Impfstoff und eigentlich auch genügend Termine. Man braucht das so nicht mehr, wie man es bisher gemacht hat.
Soweit die Mathematik. Was sagen denn die Impfzentren selbst dazu?
Ja, in vielen der 21 Kreise in Hessen hat man da schon längst was vorbereitet. Das muss man auch ganz klar sagen, dass die Kreise auch nicht gewillt sind, irgendwas zu finanzieren und warm zu halten, was man nicht mehr braucht. Zum Beispiel in Groß-Gerau, wo Fritz Klink der Mann von der Impfstelle ist und jetzt doch wieder einiges zu tun bekommt.
Wir haben Mitarbeiter, die müssen sich jetzt um einen neuen Job kümmern. Und alles hing etwas in der Luft, aber persönlich habe ich damit gerechnet, dass Ende des Jahres Schluss ist.
Aber dahinter steht natürlich jetzt auch viel Organisation, um abzuwickeln, was mal mühsam aufgebaut wurde.
Wenn ich mich jetzt impfen lassen möchte gegen Corona, was wird dann für mich anders und wird das am Ende vielleicht auch komplizierter?
Ja, erstaunlicherweise in Groß-Gerau heute, da gab es einige, die hingekommen sind und die sagen, schade, das war doch alles so schön unkompliziert, nicht so wie manchmal beim Arzt.
Dann beim Doktor, wenn man dann fragt, dann ja, sie sind jetzt 60 oder sie sind noch nicht dran oder ja, erstmal die anderen, deshalb geht es einfacher hier.
Und deshalb sind eben viele in die kommunalen Impfstellen gegangen. Jetzt könnte es etwas länger dauern in Zukunft, das befürchten einige. Denn hierzulande hat man eben gerade auch mit ganz anderen Krankheiten zu tun, zum Beispiel mit der Influenza.
Dass wir jetzt gerade im Moment eine schwere Infektwelle haben, das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen kann, das wäre vielleicht noch gut, da eine Entlastung parallel zu haben.
Sagt der Wiesbadener Arzt Christian Sommerbooth. Er hätte sich wohl doch gewünscht, dass die Impfzentren an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen länger offen gehalten hätten.
Da gibt es also durchaus verschiedene Argumente. Aus Sicht der Befürworter mag sich das jetzt alles vernünftig anhören, aber geht es am Ende einfach auch ums Geld?
Ja, und das sind immense Summen. Rechnen wir mal mit 200 Millionen Gesamtkosten bei den Impfzentren in den Kreisen und Städten. Da hat bisher der Bund 100 Millionen gezahlt, also die Hälfte. Und jetzt gibt's eine neue Impfverordnung und da steht drin, wir ziehen uns aus der Kofinanzierung zurück. Ganz einfach, es geht eben auch anders. Und da überlegt man sich in den Ländern, in den Kreisen, in den Städten schon, ja, muss das noch sein.
Sagt Andreas Meyer-Feist im Gespräch mit Dirk Wagner, fast alle Impfzentren sollen ab dem kommenden Jahr wegfallen in Hessen, auch die mobilen Impfteams der Kommunen. Zweimal Corona-Winter, zweimal Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte oder eben nur mit vielen, vielen Einschränkungen. Dieses Jahr durften die Schausteller und Kunsthandwerker endlich wieder loslegen. Erstmals wieder fast wie früher. Am Donnerstag und Freitag schließen nun die meisten großen Weihnachtsmärkte in Hessen. Wie es gelaufen ist, fasst hr-Inforeporterin Petra Demann zusammen.
Unter den ganz kleinen Besuchern auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt könnte die Stimmung nicht besser sein. Auf dem Kinderkarussell dreht die romantische kleine Eisenbahn ihre Runden. Die Augen der kleinen Reisegäste glänzen. Auch die Augen von Anja Herdl strahlen. Sie ist die Geschäftsführerin der Darmstadt Marketing GmbH, der Veranstalterin des Weihnachtsmarkts.
Es war richtig schön. Wir haben es genossen, unsere Gäste haben es genossen, das hat man gesehen. Sie sind wieder zurückgekommen, das hat uns sehr gefreut. Und es waren ganz viele strahlende Gesichter.
Auch Michael Hausmann strahlt. Er ist Vorsitzender des Darmstädter Schaustellerverbands und verkauft auf dem Marktplatz jegliche Form von Bratwurst, dazu Burger, Pommes und was der hungrige Magen sonst noch begehrt. Auch er sagt, dass der Umsatz stimmt, trotz Klammer Finanzlage.
Sie haben Geld ausgegeben, aber wir haben das Gefühl, gezielter Geld ausgegeben. Also an den Essensständen haben wir kaum Umsatzrückgänge, allerdings an den Getränkeständen. Also wir gehen davon aus, dass eventuell auf den zweiten oder dritten Glühwein verzichtet wurde.
Von etwa 10% Einbußen im Vergleich zu 2019 spricht er. Allerdings sei 2019 auch ein besonders gutes Jahr gewesen. Auch in Frankfurt liegen die Besucherzahlen etwas unter denen von 2018 und 2019. Damals waren es laut Veranstalter rund 2,5 Millionen Besucher, dieses Jahr etwa 2,2. Immer noch besser als erwartet. Ganz ähnlich sieht die Situation in Kassel aus und auch in Wiesbaden. Hier war besonders die Stammkundschaft eine starke Stütze für die Verkäuferinnen und Verkäufer.
Also es kommen über Jahre hinweg immer die gleichen Leute, die zum Beispiel sich ihre Engelsammlung aufstocken. Und das ist einfach wunderbar, immer wieder Leute zu treffen, die regelmäßig kommen.
Viele, die auch von weiter weg kommen und sagen, wir kommen extra wegen der Pufferchristel. Und was wir natürlich ganz oft hören, ist, dass die Leute sagen, wir freuen uns schon das ganze Jahr drauf, weil es doch etwas ist, was die Leute eher seltener zu Hause machen und was zu der Jahreszeit natürlich sehr gut passt. Ja.
Auf den Weihnachtsmarkt in Fulda kommen dagegen immer mehr neue Kunden aus dem weiteren Umkreis. Viele Besucher haben Fulda wohl im letzten Winter für sich entdeckt, als viele Städte Corona-bedingt lieber ganz auf einen Weihnachtsmarkt verzichtet haben. Und die sind dieses Jahr eben wieder zu Besuch da gewesen. Ob die Energiekosten die schönen Umsätze am Ende doch wieder schmälern, dazu kann Michael Hausmann aus Darmstadt jetzt noch nichts sagen. Die Abrechnung kommt ja erst im nächsten Jahr. Aber das hindert ihn nicht daran, gemeinsam mit der Veranstalterin schon Pläne für den nächsten Weihnachtsmarkt zu schmieden. Fast schon diebisch freuen sie sich bei dem Gedanken, was dann vielleicht alles wieder möglich ist. Wieder die große Bühne auf den Marktplatz holen und auch die riesige Weihnachtspyramide soll sich wieder drehen.
Die Weihnachtsmärkte in Hessen waren dieses Jahr durchaus gut besucht. Darüber berichtet hat unsere Reporterin Petra Demand. Am Samstag ist Weihnachten und für viele Menschen ist das die Zeit, in der man mit der Familie zusammenkommt. Auch in der Ukraine ist Weihnachten ein Familienfest. Doch durch den Krieg sind viele Familien zerrissen. Wie gehen Ukrainerinnen und Ukrainer damit um? Dieser Frage ist unsere Südhessen-Reporterin Anna Vogel für uns nachgegangen.
Natalia Charidonova lauscht der Musik auf ihrem Handy. Dieses Lied, erzählt sie, sei eines der wichtigsten Weihnachtslieder der Ukraine. Die studierte Musiklehrerin hält kurz inne. Im März ist sie mit ihrem Sohn, dem vierjährigen Vitalik, aus ihrer Heimatstadt Kiew geflohen. Seitdem wohnt sie in Bensheim. Weihnachten ist ihr sehr wichtig, erzählt sie.
In der Ukraine feiern wir natürlich am 6. Januar, das ist Heiligabend. Und hier werden wir am 24. feiern, wo wir mit Freunden eingeladen sind, in eine katholische Kirche zu gehen und nach deutschen Traditionen Weihnachten zu feiern.
In ihrer kleinen Wohnung in Bensheim haben Mutter und Sohn schon einen Weihnachtsbaum aufgestellt, übersetzt Miriam Dovbenko. Auch elektrische Lichter hängen schon. Ortswechsel. Im ehemaligen Krankenhaus in Lindenfels deutet fast nichts darauf hin, dass bald Weihnachten ist. Nastassia und Sergei aus Saporischia leben hier mit ihren drei Töchtern und über 300 anderen Geflüchteten aus der Ukraine. Weihnachten sei wichtig, betonen auch sie. Deshalb soll zumindest am 7. Januar ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommen, übersetzt Elena Fischer.
Die müssen sich jetzt auch vorbereiten, dass an dem Tag, wenn das gefeiert wird, die Kinder klopfen an die Türen. Ähnlich so wie Halloween ist das dann. Süßigkeiten oder Gebäcksachen müssen verteilt werden und sowas. Also.
Die Familie will deshalb auch mit anderen in den Gemeinschaftsküchen kochen. Ein ukrainisches Weihnachtsgericht. Über dieses Gericht spricht auch Natalia Charidonova aus Bensheim. Sie erklärt:
Das ist aus Weizen, das ist wie so ein Brei. Mit Honig und Mohn und trockenen Früchten.
Natalias Augen strahlen, wenn sie über das Essen und ukrainische Weihnachtstraditionen spricht. Doch als es um ihren Mann geht, der noch in Kiew ist, stockt sie.
Natürlich werden wir die Familie anrufen, wollen uns zu Weihnachten gratulieren. Das Einzige, worauf wir hoffen, ist, dass gerade Strom in der Ukraine ist und damit eben auch Internet.
Die vielen Raketenangriffe machen Natalia gerade Sorgen, doch sie will nach vorne schauen. Und deshalb will die Musiklehrerin auch in diesem Jahr ihre Weihnachtslieder anstimmen, nur eben in Bensheim.
Eine Musiklehrerin aus Kiew singt ein ukrainisches Weihnachtslied. Anna Vogel hat sie in Bensheim getroffen, um zu erfahren, wie sie in diesem Jahr mit ihrem Sohn Weihnachten feiert. Pakete, die haben gerade in den letzten 2 Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Die Leute bestellen ganz viele Sachen im Internet und lassen es sich nach Hause schicken. Gerade zu Weihnachten wird natürlich besonders viel bestellt, aber irgendjemand muss die Sachen ja auch nach Hause bringen. Und ja, auch in diesem Jahr fallen viele Beschäftigte wegen Krankheit aus. Dabei setzen Millionen von Menschen darauf, dass bis zum 24. noch alles ankommt. Tja, viel Arbeit. Lars Hofmann hat einen Paketboten von der Posttochter DHL kurz vor Weihnachten getroffen.
Paket um Paket kommt über ein Fließband. Dragan Bosic sucht seine raus und räumt sie in einen Lieferwagen. Er und sein Nebenmann am Fließband helfen sich gegenseitig.
Es ist viel besser in dem, wenn wir arbeiten, dann geht es schneller. Weil Zeit spielt eine Rolle auch in dieser Zeit, jetzt in Weihnachtszeit.
So kurz vor Weihnachten muss es vor allem schnell gehen. Weil jetzt besonders viele Pakete verschickt werden, sagt Stefan Hess von der Post.
Ja, die Formel Weihnachtszeit ist Postzeit, die gilt natürlich noch immer. Und deshalb haben wir auch wieder alle betrieblichen und personellen Hebel da in Bewegung gesetzt und haben auch dieses Jahr wieder 10.000 Aushilfen an Bord, die unseren Stammbelegschaften halt dann zur Hand gehen, gerade jetzt vor Weihnachten.
Wer seine Weihnachtspakete aber jetzt noch nicht verschickt hat, ist zu spät. Die letzte Deadline, bis zu der garantiert wird, dass die Geschenke auch pünktlich zu Weihnachten ankommen, ist abgelaufen. Das Auto ist mittlerweile voll beladen. Seit 6 Jahren macht er den Job jetzt, sagt Dragan Bosic, und muss selbst ein bisschen lachen, als er erzählt, was sein Name bedeutet.
Mein Name bedeutet auf Deutsch Weihnachten. Dann sage ich, bedeutet, ich bin echt ein Weihnachtsmann. In Spaß natürlich. Dann Kunde lacht und freut sich.
Und los geht es. Mitten in die Frankfurter Innenstadt. Geschäfte, Privatwohnungen, teilweise Häuser mit 4, 5 Stockwerken ohne Aufzug.
Hallo. Ich habe ein Paket für Sie. Brauche ich noch eine Unterschrift, bitte? Hallo, Frau Rahim, ich habe ein Paket für Sie. Hast du Glück heute? Alle Geschenke gekauft?
Ja.
Bis morgen, ja?
Ja, okay, alles klar.
So, jetzt gehen wir weiter.
Immer wieder klingelt er aber auch vergeblich. Muss warten, ob nicht doch jemand zu Hause ist.
Leider haben wir kein Glück. Leider, Paket muss ich in die Postfiliale schicken, weil Herr Kaiser war auch nicht gestern zu Hause.
Je nachdem, wie groß die Pakete sind, passen bis zu 230 in den Lieferwagen, sagt Dragan Bosic.
Jetzt haben wir ein Paket für Tattoo-Studium. Vor Weihnachten, schöne Feiertage.
Tschüss.
In einem Seiteneingang klingelt er, schaut in ein Ladenfenster.
Oder er trinkt Kaffee.
Niemand. Zielstrebig läuft er in den Innenhof.
Genau, ich weiß immer, wo ist wer in welcher Uhrzeit. Manchmal ist er da im Büro, manchmal trinkt Kaffee drüber.
Bald ist auch das Weihnachtsgeschäft geschafft. Mit der Sackkarre fährt er einen Stapel Pakete durch die Innenstadt.
Vielen Dank.
Bitteschön. Und alle Geschenke gekauft?
Alles gekauft.
Ja. Super schön. Fast fehlt noch eine für Frau und das muss ich besorgen.
Dann viel Spaß.
Vielen Dank. Danke. Schöne Weihnachten.
Selbst an Heiligabend liefert Dragan Bosic noch Pakete aus. Vor allem Weihnachtsgeschenke. Aber irgendwann, zwischendurch, muss er halt selbst auch noch was kaufen, für seine Frau. Aber erstmal denkt Dragan Bosic an das nächste Paket auf seiner Sackkarre.
Genau, jetzt gehen wir weiter. Schaffen wir noch.
Es gibt ihn also doch, den Weihnachtsmann im Paketlieferwagen. Gerade zu Weihnachten haben Paketboten einen stressigen Job. Reporter Lars Hofmann hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.